Ja, ich freue mich, dass auch ich jetzt ein erstes Mal Teil dieser Fotoausstellung sein kann. Ich habe in den Unterlagen von meinem Vorgänger gesehen, 2017 war das letzte Mal hier dieser Fotowettbewerb. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, nach ein paar Wochen, war ich erstmal ein bisschen reserviert, gebe ich offen und ehrlich zu. Naja, und jetzt ist es aber endlich soweit, dass es Wirklichkeit geworden ist. Und es ist auch so ein bisschen Ausdruck der Gemeinde, so. Beteiligung, Mitmachen und natürlich allen voran ist es in diesem Fall jetzt einmal die Luisa, die hier schon vorne stand, der Wilhelm Trinkner, der noch in Urlaub ist und noch ein paar Fotos schießt und meine Wenigkeit, wir drei, wir haben dieses Thema auch ausbaldowert. Es hat ein bisschen gehapert am Anfang und dann haben wir versucht, euch noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und es ist dann noch wirklich gut geworden. Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten auch ein Jahresthema draus machen, über 30 Bilder und über jedes Bild könnte man wirklich eine schöne Predigt halten und wir wählen jetzt eben einfach 4 aus und was heute gilt, gilt auch für die nächsten 4 Wochen. Allen, die Bilder eingeschickt haben, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Das gilt auch für dieses Bild, um das es heute geht. Ich hatte ja gedacht, in der Information zum Bild findet sich nichts oder ich bin drüber gegangen, ich habe nur dieses Bild gesehen. Heute Morgen stehe ich vor diesem Bild, schaue in den Text hinein und sage mir, okay, das ist ja interessant. Da steht, gefangen, doch Flügel zum Fliegen. Gefangen, doch Flügel zum Fliegen. Ich nehme das mal ganz kurz auf, weil der Autor sich, der Fotograf, vielleicht auch was dabei gedacht hat. Ich vermute mal, dass das Gefangensein sich auf den Vordergrund bezieht, vielleicht auf Häuser, die zu sind, Fensterläden, keiner draußen zu sehen. Und dann der weite Himmel raus mit den Flügeln. Also ich muss ehrlich sagen, ja, könnte sein, aber ja, in diesen Himmel wollte ich nicht fliegen. Es ist ein bisschen stürmisch. Also wenn ihr mich fragt, ich habe zuerst den Himmel gesehen und mein erster Gedanke war, oh, da braut sich ja mal was zusammen. Dunkle Wolken ziehen auf, ein schweres Gewitter, Starkregen im Anzug. Und dann betrachte ich halt den Vordergrund, eine Häuserszene ist zu sehen. Und verzeiht es mir, das war das Thema meiner letzten und unserer, meiner Frau und mir, der letzten 6 Monate. Ich weiß nicht, wie viele Wohnungsbesichtigungen und Häuserbesichtigungen wir durchgemacht haben. Und stets bis hier, ehrlich gesagt, wir sind froh, dass wir eine Bleibe gefunden haben. Aber ja, natürlich, klar, wir haben vor allen Dingen eben Immobilien, Häuser einfach in Einklang, in Verbindung gebracht mit Sicherheit, mit Geborgenheit, mit Heimat, mit Zuhause. Es war mir auch egal, dass alle Fenster zu waren, kein Mensch auf den Balkonen zu sehen. Mein Blick blieb deswegen auch bei den Häusern stehen und ich denke mir, tja, was auch immer sich da zusammenbraut, wohl dem, der es jetzt noch rechtzeitig schafft, der jetzt drinnen ist, innerhalb der eigenen 4 Wände. Und dann kann kommen, was will, oder? Ob es stürmt oder regnet, hagelt oder gewittert, drinnen, da ist man sicher. Das war zumindest meine Erfahrung als Kind. Ich weiß noch heute, wie ich mit meinem Vater im Wohnzimmer stand, nachts. Wir hatten ein riesen Wohnzimmerfenster und wir beiden rausschauten, als es zuckte und blitzte und dann haben wir gezählt. 1, 2, 3, bis es krachte. Mein Vater hat mir erzählt, wie viele Sekunden und dann die Entfernung. Und ich spürte einerseits einen tiefen Respekt vor der Naturgewalt und gleichzeitig wuchs als Kind mit den Jahren so ein einzigartiges, wohliges Gefühl in mir. Wenn es draußen donnerte, aber ich war drin. Das war einfach nur behaglich, das war gemütlich, das war einfach eben heimelig. Zu Hause, daheim, ein Ort der Geborgenheit inmitten einer unsicheren Welt. Und deswegen, ja, und eben deswegen habe ich dieses Thema, dieses Bild auch überschrieben mit, ihr müsst eine Seite aktivieren, dann geht's auch. Deswegen habe ich dieses Thema mal überschrieben mit Sehnsucht nach Sicherheit und Ja, ich möchte nicht abstrakt und philosophisch darüber reden, sondern ich will uns eine Geschichte aus der Bibel mitten aus dem Leben weitergeben. Es ist die Geschichte von der Stillung des Sturmes. Wir finden diese Geschichte im Markus-Evangelium in Kapitel 4. Und da heißt es: Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote mit ihm. Ich weiß nicht, ob wir uns diese Szene vorstellen können. Es ist auf jeden Fall nichts Besonderes. Es ist eine Überfahrt, wie es sie schon häufig gegeben hat im Leben der Jünger und wie es sie noch häufig geben wird. Ruhig und gemächlich schippert das kleine Boot auf dem See der Abendsonne entgegen. Die Sonnenstrahlen tanzen auf dem Wasser, die Mücken tanzen über dem Wasser. Ein sanfter Wind versetzt das Boot in gemächliches Schaukeln. Nach einem langen Tag stellt sich Müdigkeit ein und dann diese merkwürdig wohltuende Leere nach einem Tag langer und erfüllender Arbeit. Wir denken vielleicht so an diesen Spruch, das Leben geht so seinen Gang. Und wir sehnen uns vielleicht auch mal nach Action, nach Spannung, nach Herausforderung, nach Wettbewerb, nach Sieg, nach Kampf. Und trotzdem glaube ich, wer kennt das nicht, diese Sehnsucht? Nach getaner Arbeit und es ist alles ruhig, es ist alles still, äußerlich, aber auch innerlich. Man schaukelt einfach auf ruhigen und bekannten Gewässern still vor sich hin, nicht zu sehr, das macht Übelkeit und allerlei Beschwerden. Man darf sogar die Augen schließen, ohne etwas zu verpassen. Der Weg ist bekannt, die Umgebung vertraut. Man lässt sich einfach furchtlos fallen und dann, im besten Fall, man schläft sogar ein. Und dann, naja, dann sagt sich vielleicht auch ein gläubiger Mensch, der seinen Weg mit Jesus geht, naja, wie soll es auch anders sein? Jesus sitzt ja im Boot, oder? Wie soll es auch anders sein? Er sitzt ja bei mir im Boot des Lebens. Und er, dieser Jesus, er hat ja doch auch schließlich gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Mit anderen Worten, mit Jesus ans Ziel. Er weiß ja den Weg. Und seinem Wort vertraue ich. Soll es nicht so auch gehen? Soll es nicht so auch aussehen? Aber dann auf einmal, von jetzt auf gleich, ist alles anders, ist alles anders. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Ja, natürlich, klar, sie kannten es, sie kannten diesen See aus dem FF. Sie wussten, sowas kann kommen, sowas kann passieren. Nicht nur, weil man es aus der Tagesschau kennt, aus der Tageszeitung kennt, sondern weil man das vielleicht auch schon erlebt hat. Und dann ist das wie neu, wie zum ersten Mal. Auf einmal ist alles anders. Wind und Wasser überall, sie bedrohen jetzt nicht andere in weiter Ferne. Die Jünger, die sitzen jetzt nicht im Wohnzimmer, schauen Tagesschau oder Auslandsjournal, schauen irgendeine Reportage und sagen sich, ach Mensch, das ist aber hart. Jetzt geht es ans eigene Leben. Jetzt ist es real. Jetzt kann ich nicht mehr fliehen, jetzt kann ich nicht einfach ausschalten. Jetzt betrifft es mich. Da, wo eben noch Sicherheit war, gewohnte Ruhe, da, wo eben noch wohltuende Langeweile war, eine Weile, die wirklich lange zu währen schien, weil eben nichts da war, das sie hätte erschüttern können, da bricht der Wind, da brechen die Wellen, da bricht das Wasser mit voller Wucht hinein. Wir lesen die Geschichte jetzt hier noch nicht weiter. Wir halten diesen Sturm noch einen Moment aus. Denn ist es nicht so? Wie oft ist das doch nicht weniger als das wahre Leben? Da ist auf einmal die Firma insolvent. Arbeitslosigkeit nie gekannt. Auf einmal stehe ich auf der Straße. Nie gab es diese Zeiten in der Erwerbsbiografie und auf einmal gehe ich diesen schweren Weg zum Arbeitsamt. Und wer jetzt noch vielleicht in trockenen Tüchern ist, wer jetzt noch gesichertes Einkommen hat, manchmal ist es auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe das vor kurzem hier gelesen, ein Bericht von der Tagesschau, fast 20 Millionen Babyboomer gehen bis 2036 in Rente. Also wer diesen Begriff nicht kennt, Babyboomer, das sind die geburtenstärksten Jahrgänge seit dem Zweiten Weltkrieg. Zieht euch das mal rein. Fast 20 Millionen Babyboomer gehen in den nächsten 12 Jahren in Rente. Und ich kenne nicht wenige, die mir sagen, Carsten, also mit Ende 50, spätestens mit 60, mache ich die Biege. Ich habe keinen Bock mehr und es wird mir auch reichen. Ich habe es durchgerechnet. Auch mit Abschlägen, es ist mir ganz egal, ich habe keinen Bock mehr. Wir bräuchten sie jetzt dringend, jetzt schon. Aber vielleicht auch ganz persönlich. Da geht einer zum Arzt, ein Routinebesuch, und geht mit einer niederschmetternden Diagnose nach Hause. Wie viele können ein Lied davon singen? Ein Lied vom Tod, vom Verderben, von Angst und Kälte, ja auch die Wasser mit sich bringen, auch ganz real. Die vielen Flüchtlinge, die nach Europa, nach Deutschland kommen, da ist der plötzliche Unfall. Man verabschiedet sich kurz. Man kommt nie an. Die zerbrochene Beziehung, die geplatzten Berufsträume, was es auch immer sein mag. Und dann das. Was für eine Provokation, oder? Es ist ganz speziell Markus hier, der dieses Detail nicht vergessen hat. Es ist vielleicht Grundausstattung damals gewesen, dass man das einfach hatte. Markus hat explizit darauf hingewiesen. Was für eine Provokation. Er, dem Wind und Wellen gehorchen, aber das wissen wir noch gar nicht, das erfahren wir erst ein paar Verse später, er schläft wie ein Kind in Abrahams Schoß. Kindliches Vertrauen, göttliches Vertrauen, wahrscheinlich ist es dasselbe, ja. Und trotzdem, ja, Glaube ist letztlich auch eine Provokation. Auch wenn wir einladen, zum Glauben, zum Vertrauen, in die liebenden Hände des Vaters zu gehen, dieses Element, da kommen wir nicht raus, dass Glaube immer auch eine Provokation ist. Keine Ahnung, vielleicht schätzt er die Gefahr anders ein als jene, die gleich kommen werden, um ihn zu wecken. Vielleicht traut er ihnen auch einfach mehr zu, als sie sich selber zutrauen. Vielleicht muss man auch gar nicht bei dem ersten Wassertropfen schon schwere Geschütze auffahren, muss nicht jede Krise aufwendig therapiert werden, nicht jedes Problem gleich zur Chefsache machen. Ich habe auch mal gelesen, das hier, wir müssen so lange das tun, was wir tun können, bis Gott eben das tut, was wir nicht tun können. Keine Ahnung, ob der Satz stimmt. Oder vielleicht auch schon viel früher Alarm machen. Es könnte ja sein, da prüfe jeder und jede sich selber, urteile nicht über andere, dass manches Wasser einfach durchschwommen, manche Welle ertragen werden kann. Ich bin immer wieder auch echt ein Angsthase. Wenn ich was nicht überblicken kann, dann bin ich nicht die Ruhe in Person. Dann werde ich eher unruhig. Das war vor einigen letzten 6 Monate der Fall. Aber vielleicht ist der vorschnelle Ruf nach Hilfe nichts anderes als Faulheit und Bequemlichkeit. Vielleicht resultiert er aus einer Angst, die überwunden würde, wenn man sich selber zutraute, sich ihr zu stellen und sie einfach zu durchschwimmen. Aber hier, klar, hey, hier nicht so. Egal ob gefühlt oder tatsächlich, Angst ist Angst. Ob das jetzt begründet ist oder nicht. Ich habe mal von einem Therapeuten irgendwie gelernt, bei Angst mach den Realitätscheck. Ja, kann auf jeden Fall helfen. Also ist das realistisch? Macht das wirklich Sinn, wovor ich jetzt Angst habe oder nicht? Aber trotzdem, Angst ist einfach erst einmal da. Und hier kommen die Jünger und sie wecken ihn dann auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Kümmert es dich nicht? Klar, sie hätten ihn schon früher wecken können. Aber sie haben halt einfach das gemacht, was vielleicht auch wir erst einmal tun, bis zuletzt, bis wir nicht mehr weiter wissen. Und dann erleben sie eben ihren Jesus an dieser Stelle so. Er kümmert sich scheinbar nicht. Er mag sein, er ist im Boot, er ist auch im Boot. Und trotzdem der Eindruck ist, es kümmert ihn scheinbar nicht. Ich frage mich, haben wir nicht eigentlich ein ganz anderes Bild davon, wie es Menschen gehen müsste, die sich zu Gott halten? Ich meine, oft vermuten vielleicht Nichtchristen, alles Leiden im Glauben sei irgendwie leichter zu ertragen. Ich glaube, gerade das Leiden fordert Christen besonders heraus. Noch mal mehr als Nichtchristen. Sie haben es schwerer, wenn sie alles, was ihnen widerfährt, mit Gott zusammenbringen wollen. Sie haben es schwerer, alles, was ihnen widerfährt, mit Gott zusammenzubringen. Oder nicht? An dieser Stelle mal ein bisschen Lehre, ein bisschen Theologie. Denn die Alternative, die wäre letztlich Dualismus, also mit anderen Worten ein Kampf der Gegensätze zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und seinem Gegenspieler, zwischen Gott und dem Teufel, das Böse, irgendwelche bösen Kräfte, wie auch immer. Das wäre die Alternative. Dann ist aber auch gleichzeitig die Frage, wer ist denn eigentlich der Herr? Wer regiert wirklich? Deswegen sage ich, es muss alles an Gott vorbei. Und da fangen die Probleme an. Da fangen die Probleme an, Leute. Da fangen die schweren Anfechtungen an, wenn ich mir vor Augen halte, dass alles, was mir widerfährt, ich mit Gott zusammenbringen muss. Und deswegen ist in der Bibel so viel Raum für Klage, für Not, für Jammer. Und trotzdem, er ist ja da. Hilfe ist ja nahe. Nur, man muss sie dann auch wenigstens haben wollen. Und vielleicht erscheint es uns so schwer, wenn man in so einer Situation steht. Aber wissen nicht Christen gerade darum, wie leicht und wie nahe es ist? Lasst uns doch ihn aufwecken. Lasst uns doch ihn rütteln und schütteln. Lasst uns doch jammern und klagen und rufen und ach und weh schreien. Vielleicht auch laut. Es ist schon interessant zu sehen, wie viele Menschen Gott vorwerfen, er würde in Notsituationen ohnehin nicht helfen. Die haben ihn aber auch noch nie gebeten. Die haben aber auch noch nie wirklich aus vollem Herzen gerufen. Paul Gerhardt, er dichtet, der große Liederdichter, mit Sorgen und mit Grämen, mit selbsteigener Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und Jesus, er sagt, ich bin doch da. Ich helfe euch, wenn ihr euch zu schwach fühlt, keine Lösung findet. Nur, ihr müsst schon auch rufen. Es ist seine Ehre, dass er gerufen werden will. Und es ist auch unsere Ehre, dass wir Hilfe annehmen dürfen und sollen. Ja, und dann passiert es. Er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig. Verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Es ist die Ruhe nach dem Sturm, die Wasser liegen glatt, fast bewegungslos, der Wind nur noch ein sanftes Säuseln göttlicher Nähe, die Sonnenstrahlen, die brechen wieder wie zuvor, überhaupt ist es plötzlich, als sei es nie anders gewesen und doch, es ist alles anders. Es ist jetzt alles neu. Die Ruhe nach dem Sturm, die ist eine ganz andere als vor dem Sturm. Die vergangene Gefahr ist eine andere als die, die vor mir liegt. Es ist eine eigenartige Stille. Denn sie machen jetzt die Erfahrung, dass das, was eben noch so bedrohlich erschien, auf einmal gewichen ist, nur durch ein einziges Wort. Schweig, verstumme. Und Jesus, er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist er? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Sie wussten es vielleicht wohl, haben auch schon einiges erlebt, aber das war der Eindruck, den sie erst nach dieser Sturmstillung erlebt haben. Was ist das eigentlich für einer, der da vor uns ist und im Boot geschlafen hat? Auf der einen Seite Furcht und dann aber auch ein anderes Fürchten, das geblieben ist, eine Ehrfurcht, ein angespanntes Staunen, auch wahrscheinlich ein Nichtverstehen, eine fassungslose Ergriffenheit an dieser Stelle. Wer ist er? Was ist das für ein Herr? Das Gegenteil von Furcht, das ist nicht Mut. Das ist auch nicht Hochmut oder Übermut oder welcher Mut auch immer. Das Gegenteil von Furcht ist Glauben. Das meint das zweite Fürchten, das zweite Wort hier. Sie aber fürchteten sich. Eine tiefe Ehrfurcht. Das Gegenteil von Furcht ist Glauben und Vertrauen. Das ist der Anfang von allem. Wenn das gewesen wäre, ihm zu vertrauen, keine Ahnung, vielleicht hätten sie das Boot dann vielleicht auch alleine steuern können durch Wind und Wellen. Dann hätten sie das sammelnde Wasser auflesen können, in den Griff kriegen können. Dann hätten sie nicht nur die Panik gesehen, sondern hätten sie vielleicht die leeren Eimer auch gesehen, einen realistischen Blick bekommen. Vor allem aber hätten sie das eine gemacht. Sie hätten gerufen, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Hilf uns, orientiere uns, hilf uns zu schauen, was jetzt Not tut, weil es notwendig ist. Tu das, was nur du und nicht wir tun können. Hilf und rette uns. Ja, an dieser Stelle könnte man auch schon aufhören, wenn es denn immer so wäre. Wenn es grundsätzlich die Erfahrung von Christen wäre. Aber ich denke, es ist durchaus redlich, wenn wir uns auch diese Fragen hier stellen. Und jene auf dem Meer, die auf dem Weg der Sehnsucht nach Sicherheit elendig verreckt sind. Und jene mit der bösen Diagnose, die gebetet haben und geweint und geschrien und gehofft. Und all jene mit geplatzten Träumen, mit den zerbrochenen Beziehungen, den gebrochenen Herzen. All jene, die versinken in den Fluten ihres gescheiterten Lebens und die nach uns fassen oder nach jenen fassen, die scheinbar sicher in den Booten sitzen? Haben sie nicht geglaubt? Haben sie nicht vertraut? Wer bin ich, darüber zu urteilen? Rettung in Wind und Wellen ist möglich. Darauf vertraut hier der Evangelist Markus, darauf will auch ich vertrauen, wie diese Rettung aussieht. Ich weiß es nicht. Nicht immer verstummt das Tosen. Nicht immer. In dem Film über den Untergang der Titanic im Jahre 1912 sind mir und sicherlich auch noch euch, es gibt ja einige Filme, so die letzten Szenen besonders prägnant vor Augen, ja. An der Bar beginnt man sich zu trinken, noch ein letzter Schnaps, ein letzter teurer Whisky, den man sich sonst nie leisten könnte. Jetzt ist sowieso alles dem Untergang gewidmet. Der letzte Funken Hoffnung, in die Rettungsboote zu gelangen, eskaliert im Kampf ums Überleben. Keine Anweisung wird mehr befolgt, das Recht des Stärkeren setzt sich durch. Einige versuchen, in die Rettungsboote zu fliehen, die gehen teilweise auch unter, damit gehen alle anderen unter. Tauchen in das kalte Meer. Und als der Bug des Schiffes immer stärker und tiefer in das kalte Meer eintaucht, da spielen Musiker der Bordkapelle ihr letztes Stück. Und wiederholen es so lange, bis sie selbst vom Meer verschlungen werden. Es war der Choral, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ich weiß nicht, wie das dann ist vom Feeling, ja. Vielleicht ist das Einstimmen in so einen Choral, in so einen Glaubenssatz auch so etwas wie Rettung. Vielleicht ist das sich fallen lassen in die tosenden Wasser auch nicht gänzliche Verlorenheit. Vielleicht ist da jemand, der jahrelang gekämpft hat und in aller Treue seine Krankheit getragen hat und sich dann eines Tages sagt, und jetzt gebe ich mich ganz in Gottes Hand. Jetzt mache ich auch nicht mehr alles. Nicht alles, was die Ärzte sagen, was man noch tun könnte. Jetzt gebe ich mich einfach in Gottes Hand. Der Evangelist Markus, der lässt Jesus im ersten Kapitel im Markus-Evangelium angesichts einer Menge von Menschen, die auf Heilung durch ihn hoffen, weiterziehen. Jesus zieht weiter. Es gibt die Stellen, wo es heißt, und Jesus heilte viele oder alle, die gerade da waren. Und er zog aber auch weiter. Seine Wunder waren immer auch nur zeichenhaft, gleichnishaft. Er wollte damit etwas andeuten und nicht die Welt einmal auf den Kopf drehen. Das ist nicht passiert, so wie wir es tagtäglich erleben. Deshalb habe ich auch jenen gegenüber, denen das Wasser bis zum Hals steht, keine eine andere Antwort und keine andere Hoffnung als die. Gott ist nahe. Gott ist da, mitten in Wind und Wellen. Seid nicht furchtsam, sondern vertraue. Und wenn du furchtsam bist, vertraue, dass er da ist. Mal stillt er den Wind und die Wellen. Mal kommt er über Wind und Wellen dir ganz entgegen. Mal verwandelt er vielleicht dich und deinen Blick. Das hoffe ich. Mehr weiß ich nicht. Ich möchte schließen mit einem zweiten Bild, neben es nicht hier ausgestellt wurde. Es ist ein Gemälde, ein eindrückliches Bild mit dem Titel Vom zweiten Kissen. Ich habe gleich zweimal, hat mir jemand von dieser Geschichte erzählt, und das war für mich einfach ein Impuls, das an das Ende dieser Predigt zu stellen. Ein kleines Boot mitten im stürmischen Meer, so stürmisch wie unser Leben manchmal ist. Man fühlt fast die brausenden Wellen, die ins Boot schwappen. Mitten in diesem Chaos liegt Jesus seelenruhig im Boot und schläft. Das Kissen neben ihm ist frei. Es ist die Einladung an mich und jeden von uns. Leg dich zu mir. Ich bin da. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, der du der Herr bist über Wind und Wellen, über alle Naturgesetze, der du regierst und führst und leitest auch unser Leben, der du uns ins Leben gerufen hast und der du auch uns zugesagt hast, das Ziel zu erreichen, das andere Ufer zu erreichen. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der nicht nur schläft, sondern da ist, der alle Macht hat. Und wir wollen dich bitten, für jeden von uns, der das schon mal erlebt hat oder dem es noch bevorsteht, in den Stürmen des Lebens dich schlafend zu empfinden. Ohnmächtig, ohne Mittel und Wege. Und wir bitten dich, stärke du unser Vertrauen und den Glauben, dass du nur ein Wort sprechen musst. Wir bitten dich für die Angefochtenen unter uns, deren Glaube umkämpft ist, die ersaufen und ertrinken in Wind und Wellen. Fasse du doch ihre Hand, stärke du ihren Glauben. Wir bitten dich, dass du es doch wahr machst, dass du diese Stürme stillst und ruhig machst, dass Friede wieder da ist. Und hilf uns, dass wir letztlich am Ende des Tages uns neben dich legen, dass wir unsere Ruhe, unseren Frieden, unsere Sicherheit bei dir finden. Wir danken dir, dass nichts und niemand uns aus deiner guten Hand reißen darf. Wir bitten dich auch für all die Menschen in unserem Land mit großer Sehnsucht nach Sicherheit, die hierher gekommen sind, mit weiteren offenen Fragen. Herr, wir bitten dich, sei du ihnen nahe und stärke du auch ihren Glauben. Begegne du ihnen in all ihrer Unsicherheit. Du kennst auch manche unter uns, ja, die leiden, wenn sie an die wirtschaftliche Situation denken, an die gesellschaftliche Situation in unserem Land, wie manches Mal gewesen ist vor langer Zeit und die trübsinnig in die Zukunft blicken. Stärke du auch ihr Vertrauen. Sei du denen nahe, die Angst haben um ihre Arbeitsplätze, um ihre Gesundheit, um ihre Familie und Beziehungen. Und wir wollen miteinander und füreinander in der Stille beten, das, was uns auf dem Herzen liegt. Herr, wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Wir beten weiter mit den Worten Jesu, die er uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen in die neue Woche unter Gottes guten Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.